Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr.
Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich begrüße euch heute zu einer besonders politischen Folge über das Jahr 1930 am Bauhaus. In diesem Jahr musste Hannes Meyer als zweiter Bauhausdirektor zurücktreten, und zwar aus politischen Gründen. Ursprünglich wollte das Bauhaus die Politik außen vor lassen. Das war zumindest der Plan von Walter Gropius. In den politisch unruhigen Zeiten direkt nach dem Krieg wollte er das Bauhaus dadurch schützen. Doch dann kam Hannes Meyer, bekennender Kommunist, der, wie er selbst sagte, philosophisch-marxistisch auf die Bauhausarbeit einwirken wollte. Und das sollte 1930 dazu führen, dass er das Bauhaus verlassen musste. Welche Folgen das für das Bauhaus hatte und wie politisch Schule grundsätzlich sein sollte, bespreche ich heute mit Marina Weißband, die Welt der Politik bestens kennt. Sie war Geschäftsführerin der Piratenpartei und engagiert sich heute für die Grünen. Sie hat auch mehrere Bücher über Politik geschrieben und vor allem ein Projekt ins Leben gerufen, das die Demokratie an Schulen fördert. Wir haben uns online verabredet und zu Beginn habe ich Marina erstmal erzählt, wie es eigentlich zur Entlassung Hannes Meyers gekommen ist. Naja, also das ganze Drama beginnt eigentlich mit einer Bagatelle. Also es ist Fasching 1930 und die Bauhäusler und Bauhäuslerinnen feiern eine ihrer berühmten Partys, also Faschingsfeier, und singen während dieser Feier kommunistische Lieder. Und irgendwie findet es die Rechtspresse raus und berichtet dann Mords drüber und bläst es auf. Und naja, also es ist ja eigentlich irgendwie eine totale Kleinigkeit, oder?
Definitiv. Aber das ist halt, man sucht sich ein Ziel, ein Feindbild und das findet man dann überall. Ja. Und dann sind es die kleinsten Dinge, über die man riesige Aufreger durchs Land schicken kann. Ja. Aber wenn das Feindbild gut ist, wie zum Beispiel Kommunisten, dann funktioniert das. Dann fallen die Leute drauf rein. Wir haben heute auch total blöde Dinge, total blöde Gründe, aus denen PolitikerInnen abgesägt werden, oder?
Ja, total, total. Aber trotzdem, ich frage mich halt, also damals wäre die Reaktion genauso gewesen, wenn jetzt da die Nazis ihre Lieder singen bei einer Faschingsfeier?
Die Kommunisten haben auf eine sehr grundsätzliche, sehr viel grundsätzlichere Weise gesellschaftliche Verträge in Frage gestellt, als es die Nazis getan haben. Die Nazis haben von Anfang an diesen Kurs gefahren, im Prinzip anschlussfähig an Konservative zu sein, anschlussfähig an Monarchisten. Sie haben einen klassischen Aufbau der Familie erhalten. Sie haben im Kern dieses Weltbild, dass es eine Hierarchie von Menschen geben muss und dass jemand an der Spitze stehen muss und dass ganz viele drunter sind. Die Nazis haben sicherlich ausgewechselt, wer an der Spitze stehen soll, aber sie haben die Form dieses Weltbilds nicht in Frage gestellt. Die Kommunisten haben die Form des Weltbilds in Frage gestellt und haben gesagt, warum muss es eigentlich eine Hierarchie von Menschen geben? Warum können nicht eigentlich alle Menschen auf der gleichen Ebene sein, jeder mit seinen besonderen Fähigkeiten etwas zur Gemeinschaft beitragen und wir sind untereinander solidarisch und es gibt niemanden, der wichtiger ist oder weniger wichtig oder mehr Rechte hat oder weniger. Und das ist bis heute zwischen links und rechts eigentlich das definierende Merkmal, was sie unterscheidet. Und da wir Menschen sehr allergisch reagieren, wenn man unser Weltbild in Frage stellt, waren Kommunisten nicht nur für Fabrikbesitzer oder für Adlige ein super Feindbild, sondern auch für ganz normale Menschen bis hin runter zum Arbeiter, für dessen Rechte sie zwar eintraten, aber dessen Weltbild sie gleichzeitig in Frage stellten.
Ja, oh Gott, das sieht man wieder mal, wie schwierig es ist, oder? Also, aber du hast völlig recht, es geht um Weltbilder. Und auch bei den Angriffen aufs Bauhaus, die es ja von Anfang an gab, natürlich ging es da um Weltbilder, um die große Kunst und so. Aber es ging halt auch um Fragen wie, wie leben die da zusammen? Wie feiern die zusammen? Und also Männer und Frauen leben zusammen, wilde Partys und so weiter.
Auf jeden Fall, wir können uns Lifestyle-Fragen halt viel besser vorstellen.
Ja, also auch Alltagsfragen im Endeffekt, also ganz simple Dinge.
Genau.
Naja, und dann 1930 waren ja ohnehin schlechte Zeiten, 1929 Weltwirtschaftskrise, allen ging es schlecht und dieser Kapitalismus, wie es ihn seit der Industrialisierung gab, wurde eben dann auch wirklich auf die Probe gestellt und eben auch in Frage gestellt, vor allen Dingen natürlich von den Linken, also von den Kommunisten.
Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal festhalten, der Kapitalismus wurde von Marx beschrieben. Marx war derjenige, der den Kapitalismus analysiert hat. Und super viel von dem, was wir heute einfach für Allgemeinwissen halten, wie wir uns Ökonomie erklären, wie wir uns menschliches Verhalten erklären, geht auf Marx zurück.
Ja,
das heißt, teilweise benutzen selbst die konservativsten Ökonomen absolut sein Gerüst, sein Modell, was natürlich seine Stärke als Analyst und als ja einfach Beobachter und Philosoph betont. Dass er daraus dann politische Schlüsse gezogen hat, da fängt es, glaube ich, an zu spalten, ja, weil ich selbst zum Beispiel auch mit sehr vielen seiner politischen Schlüsse aus seinen perfekt passenden Analysen nicht einverstanden wäre. Aber ich glaube, festzuhalten, dass er mit einer unglaublichen Klarsicht einfach ökonomische Machtverhältnisse, den Materialismus und den Kapitalismus analysiert hat, das muss man ihm einfach lassen.
Ja, das stimmt. Naja, aber eben um Marx ging es bei den Angriffen aufs Bauhaus gar nicht so, sondern darum, ob die Männer lange Haare haben und ob die Frauen Hosen tragen, so ungefähr. Naja, bei Marx ist es eh immer so. Alle reden über ihn und keiner hat's gelesen. Ich habe zumindest mal versucht und kann sagen, also damit kann man sein Leben verbringen.
Absolut, absolut. Und ich glaube, aber das ist sehr, sehr viel weniger verkaufbar. Und das Problem haben Linke ja heute, ne? Wenn man Linken irgendwas erklärt mit, ich finde es scheiße, dass niemand mehr Fleisch isst oder keine Ahnung was. Ja, ich fühle mich in meinem Lebensstil angegriffen. Und die sagen, lies diese drei Bücher, das wird dich, ne? Niemand liest diese drei Bücher. Das ist einfach nicht, wie politische Überzeugungsarbeit funktioniert. Aber das ist bis heute ein Problem, dass Linke ein sehr, sehr überzeugendes philosophisches Weltbild haben, sehr gute Ideale. Ich meine auch Ideale, die am Ende, glaube ich, jeder Demokrat teilen muss, aber dann nicht auf dieser Lifestyle-Ebene abholen. Und genau darum gehen ja auch die meisten populistischen Debatten heute. Wer isst Fleisch? Wer fährt Fahrrad? Erstmal wurden in Berlin alle Fahrradwege geschlossen. Das lässt sich ja überhaupt nicht erklären. Da müssen ja riesige Entschädigungssummen gezahlt werden, weil schon geplante Fahrradwege nicht gebaut werden. Und alles, was das macht, ist zu zeigen, wir sind irgendwie gegen die Fahrrad fahren, weil das politisch assoziiert ist. Und das ist ein genauso bescheuerter Diskurs, wie er, glaube ich, damals war. Damals hatte man genau die gleichen bescheuerten Diskurse. Mhm. Wer hat wie Party gemacht? Wer lernt mit wem? Wer zieht Hosen an? Und worum es gar nicht ging, ist, wie lösen wir eigentlich die materielle Unterversorgung der Bevölkerung auf, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und so weiter.
Ja, genau so ist es. Und dann werden die großen Fragen irgendwie im Diskurs gar nicht richtig angefasst, so. Genau, also um wieder zu Hannes Meyer zurückzukommen, es gab dann diese sozusagen Kleinigkeiten, aber es war ja klar, dass er halt wirklich ein überzeugter Kommunist ist und das da irgendwie auch einfließen lässt in seine Bauhausarbeit. Und dann gab es alle möglichen Unterredungen und Verhandlungen und Hannes Meyer hat zuerst gar nicht verstanden, was irgendwie das Problem ist oder dass es um seine Entlassung gehen könnte. Und übrigens hat sich auch Gropius eingemischt, der war auch dafür, dass Hannes Meyer geht, weil eben die Schule unpolitisch sein sollte und so weiter. Und genau, dann ging es länger hin und her und das erspare ich dir jetzt. Und irgendwann musste halt dann Hannes Meyer gehen. Also es gab dann noch ein Schiedsgericht am Ende und er hat dann seinen Rücktritt im August 1930 bekannt gegeben. Und im Herbst geht er dann mit einigen Studierenden vom Bauhaus tatsächlich in die Sowjetunion, also nach Moskau. Und denkt sich wohl jetzt erst recht, er will den Sozialismus mit aufbauen. Und zuerst wird er da mit seinem Grüppchen mit offenen Armen empfangen und merkt dann aber, dass die Sowjetunion insgesamt dem neuen Bauen gar nicht so offen gegenübersteht, wie er sich das auch irgendwie vorgestellt hat. Also es gibt dann zum Beispiel einen Wettbewerb für den Sowjetpalast und da gewinnt halt dann so ein historisierender, repräsentativer Entwurf, also einer, der die vergangenen Stile der Geschichte zitiert. Und Meyer versucht dann tatsächlich zuerst auch, sich anzupassen. Es gibt ja diesen sogenannten Zuckerbäcker-Stil dann. Man kennt es auch aus Ost-Berlin, also wo dann sehr repräsentative und teilweise auch kleinteilige Architektur Und er versucht sich anzupassen, es gelingt ihm aber nicht. Also es wird alles nicht so einfach. Also er stellt dann eben fest, die Sowjetunion ist gar nicht so progressiv, wie er oder wie andere westliche Kommunisten sich das ursprünglich vorgestellt hatten.
Ja, das stimmt. Also es ist Russland kam halt auch nicht plötzlich aus seiner Haut. Obwohl sich eine neue Ideologie durchgesetzt hat, waren ja nicht mal die Führung zu der Zeit komplett auf der ursprünglich philosophisch reinen Linie. Mhm. Da ging es dann mehr um Machtfragen und Macht hat natürlich immer mit Repräsentation zu tun.
Ja, total. Also das ist es eben. Macht und Repräsentation, also deshalb heißt es nämlich auch Baupolitik.
Genau.
Ja, und dann ist eben nicht das Neue, sondern sozusagen das stilistisch Althergebrachte, das, was gewählt wird.
Ja, auf eine Weise hat sich Russland ja wirklich zu keinem Zeitpunkt vom Zarismus verabschiedet. Also weder in der Autoritätshörigkeit noch in der Forderung der Leute nach Machtsymbolen beinahe. Also es ist nicht nur so, dass die von oben aufgedrängt wurden, es ist auch so, dass sie von unten verlangt wurden.
Naja, wie beim Zuckerbäcker-Stil dann eben.
Genau, genau.
Und in Wahrheit hat die Vorstellung von Hannes Meyer da gar nicht hingepasst, dass man funktional und rational bauen soll und eben total minimalistisch und auch irgendwie sparsam.
Genau, genau. Das wird ja bis heute als fast Beispiel westlicher Dekadenz benutzt, dass der Westen ja keine Werte mehr hat, weil sich diese Werte auch nicht in unserer Architektur, in unserem Design ausdrücken. Ne? Man zeigt dann immer sehr, sehr gerne darauf, wie schön hier unsere Städte sind, also russische Städte, und wie hässlich westliche Städte sind und dass da nichts mehr ist, weil eben genau dieses Vormoderne, die Beschreibung der Werte in der Architektur nicht stattfindet.
In Dessau befand sich das Bauhaus nach Hannes Meyer wieder einmal im Umbruch. Ein neuer Direktor musste her, und zwar ein möglichst unpolitischer. Walter Gropius konnte schließlich Ludwig Mies van der Rohe für den Posten gewinnen. Der galt als unpolitisch, war ebenfalls Architekt und progressiver Vertreter des neuen Bauens. Unter den Studierenden kam der neue Direktor zuerst nicht unbedingt gut an. Sie fühlten sich übergangen, ohne Teilhabe an der Entscheidung und verlangten Mitspracherecht. Zu Beginn des Wintersemesters gab es Proteste und Streiks am Bauhaus. Ludwig Mies van der Rohe reagierte darauf autoritär. Er ließ die Kantine schließen und unterband damit politische Versammlungen. Er kündigte den Studierenden auch die Ateliers und entließ besonders treue Hannes-Meyer-Anhänger. Van der Rohe gab sich solche Mühe, alle linken kommunistischen Einflüsse am Bauhaus zu unterbinden, dass er auf dem rechten Auge regelrecht blind wurde. Was Van der Rohe zum Beispiel nicht unterband, waren die antisemitischen Angriffe gegen Gunter Stölze. Die Leiterin der Weberei und einzige Bauhausmeisterin wurde wegen ihres jüdischen Ehemanns so gemobbt, dass sie schließlich ihren Job kündigte. Hatte Walter Gropius also doch recht und Schule sollte grundsätzlich unpolitisch sein?
Nee, tatsächlich im Gegenteil. Also die Frage ist, was lösen? Du hast ein paar Mal, der war unpolitisch gesagt. Und das ist ein Satz, der bei mir immer so eine Alarmglocke schrillen lässt, weil absolut niemand unpolitisch ist. Und offensichtlich war er das auch nicht. Wenn ich einfach nur gegen Linke bin, dann bin ich nicht unpolitisch. Dann habe ich eine Politik. Das Ziel war hier aber ja nicht, die Leute mündig zu machen, sie an einem Strang ziehen zu lassen, weil dafür hätte es diese Beteiligung gebraucht. Das Ziel war hier tatsächlich, Stimmen von Dissidenten zu unterdrücken. Es war ein antidemokratisches Ziel und ich meine, dafür hat das Autoritäre ja anscheinend ganz gut gewirkt. Und das ist etwas, das uns aber begleitet an Schule seit ihrer Erfindung und der Form, wie wir sie ungefähr kennen, die geht auf Preußen zurück. Das ist im Prinzip die preußische Schule, die sich im Prinzip durchgezogen hat bis auf den heutigen Tag. Es ist vieles sicherlich sehr viel besser geworden, aber in der Grundstruktur geht es darum, Kindern eine grundlegende Bildung zukommen zu lassen und sie vorzubereiten auf einen Beruf oder auf die Armee. Mhm. Und Beruf heißt hier auch, ne, deswegen haben wir das dreigliedrige Schulsystem, nicht alle müssen denken lernen. Ganz, ganz viele müssen einfach nur diese sehr ersetzbaren Fabrikarbeiter werden, wie sie im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert en masse gebraucht wurden. Und daher kommt auch die Struktur von Schule, wie wir sie heute sehen. Man muss zu einem festen Zeitpunkt da sein. Man muss dann 45 Minuten Mathe lernen. Dann muss man 45 Minuten Deutsch lernen. Dann hat man 20 Minuten, um Hunger zu haben, weil das ist die Essenszeit. Und bis vor kurzem waren die Sitzplätze vorgeschrieben und je nach Schule, ne? Also es gibt natürlich fantastische, tolle Schulen. Aber ich spreche jetzt vom Regelschulsystem, wenn sich engagierte LehrerInnen nicht in ihrer Freizeit dafür einsetzen, dass es anders wird. Ne? Weil da ist natürlich viel Mühe und Schweiß, um das System besser zu machen. Aber sagen wir, das passiert nicht durch das System. Schule ist im Kern immer noch autoritär. Und das ist ein Problem in unserer Zeit, weil wir in einer Demokratie leben. Und in einer Demokratie erwarten wir ja von Leuten, dass sie sich fragen, wer bin ich? Wer sind die anderen? Mhm. In was für einer Gesellschaft lebe ich? In was für einer Gesellschaft will ich leben? Wie komme ich von A nach B? Und jetzt müssen wir uns mal fragen, wo sind eigentlich die Bereiche in der Schule, in der wir uns diese Fragen regelmäßig stellen? Und wir kommen dazu, da gibt es sehr wenige. Es gibt sehr, sehr wenig, was ich eigentlich so grundlegend analysieren muss, wo ich Problemlösefähigkeiten für mein Leben, für meine Gesellschaft, für meine Mitmenschen entwickeln muss. Sondern man sagt, die Schule ist apolitisch. Und hier stimmt es genauso wenig wie im Bauhaus. Natürlich ist die Schule politisch und sie setzt eine bestimmte Art der Politik fort. Wobei, wie gesagt, ich will es nicht schwarz zeichnen. Schule ist unendlich besser geworden, als sie auch schon war. Aber wir hatten in der Schule auch Bewegungen, die waren schon unfassbar revolutionär und wir würden heute sagen vor ihrer Zeit. Angefangen bei Kant, was er über Pädagogik geschrieben hat, könnte ich heute immer noch als positive Zukunftsvision für Schule aufhängen. Der hat 1804 über Pädagogik geschrieben und es ist einfach eine fantastische Schrift, die Schule als Möglichkeit für den mündigen Bürger skizziert. Dann haben wir in der Weimarer Republik auch fantastische Schulen in Dresden, an anderen Orten, die ganz, ganz neue Modelle, die Mädchen und Jungen zusammen unterrichten, die Kinder viel stärker daran partizipieren lassen, selbst Lehrmaterialien herzustellen, die das Schulgebäude verlassen und viel mehr in der Natur machen. Und wir haben dann wieder so eine Bewegung in den 80er Jahren, in den 70er, 80er Jahren mit der Reformpädagogik. Und sind aber immer noch in einem relativ autoritären Schulsystem. Und etwas, das ich mache, weil ich fest daran glaube, dass das in dieser Zeit so gefährlich ist, dagegen Möglichkeiten und Anschlüsse zu schaffen. Weil ich glaube, Menschen, die autoritär aufgewachsen sind, mit vielen, vielen Vorgaben von außen, die begreifen sich als Opfer oder als Konsument. Ich komme hier an die Schule als Besucher. Ich mache hier mein Zeug, aber im Wesentlichen ist das nicht mein Gebäude, es ist nicht meine Gesellschaft. Das Leben meiner Mitschüler geht mich im Prinzip nichts an. Ich muss nur die Noten kriegen, ich muss hier durchkommen. Und wer sich als Opfer begreift, für den haben die Autoritären eine wunderschöne Geschichte. Und die erzählen sie gerade auf jedem Kanal. Die Geschichte lautet, die Welt ändert sich. Wir haben Wirtschaftskrise und alle Krisen und alles wird furchtbar und die Leute haben aufgehört, Fleisch zu essen und angefangen, Fahrrad zu fahren und das bedroht dich in deinem Lifestyle. Und die da oben sind schuld. Die da oben machen das, aber wenn du mich, den guten Onkel, wählst, dann werde ich es denen da oben so richtig zeigen. Ja, du bist Opfer und ich kann dir aber helfen.
Total.
Aus irgendeinem Grund, wenn man lang genug fragt, wer die da oben sind, landet man immer bei den Juden. Also Verschwörungstheorien gibt es ja in verschiedenen Farben, aber die Judenfrage steckt da ganz, ganz oft im Kern dieser Zwiebel. Aber das ist natürlich ganz, ganz verheerend, weil die Geschichte eigentlich ist, wenn die da oben nicht wären, dann wäre alles wie früher und zwar ein idealisiertes Früher und zwar normal. Deshalb wirbt die AfD auch mit diesem Deutschland aber normal, was, das muss ich zugestehen, ein genialer Werbespruch ist. Populismus pur, aber halt funktioniert.
Normal. Das wollte das Bauhaus von Anfang an ohnehin nicht sein. Bloß keine normale Schule. Und das galt eigentlich auch für das Mitspracherecht der Studierenden. Schon unter Walter Gropius konnten die Studierenden mehrere VertreterInnen wählen, die im Bauhausrat einen Sitz und eine Stimme erhielten. Auch bei der Satzung hatten sie ein Mitspracherecht. Und noch demokratischer wurde es dann unter Hannes Meyer. Die Diskussionen um die Neuausrichtung der Schule unter seiner Leitung wurden über Wochen mit Beteiligung der Studierenden geführt. Für Hannes Meyer hatte die Schule die Aufgabe, die Studierenden, Zitat, richtig in die Gesellschaft eingliedern zu können. Ein gesellschaftspolitischer Anspruch, den auch Marina Weißband in ihrem Projekt Aula verfolgt, weit abseits von autoritären Strukturen.
Ich möchte das ganz anders angehen. Ich möchte mich hier eher an die Tradition der AufklärerInnen heften und sagen, eigentlich müssen wir uns nicht als Opfer oder Konsumenten verstehen, sondern als Gestalter und Gestalterinnen dieser Welt. Und da sind wir auch wieder, ne, bei Kunst. Und ich bin verantwortlich für das, was passiert. Mit meinem Raum Schule, mit den Regeln, mit den MitschülerInnen, mit mir, mit meinem Lernprozess. Das ist im Prinzip mein Gestaltungsspielraum. Und die Frage ist, wie komme ich zu dieser Selbsteinschätzung, die sehr viel resilienter macht gegen Populismus und die dann diese Geschichte gegen Autorität erzählt, nämlich, hey, ich bin überhaupt kein Opfer. Ich bin Gestalter, ich bin unverzichtbares, wichtiges Mitglied dieser Gesellschaft, egal ob ich Rentner bin oder Invalide oder Schüler oder sonst was, welche Hautfarbe ich habe, welche Herkunft, weil ich habe eine einzigartige Expertise einzubringen und unsere Probleme heute sind so komplex, wir können sie nur gemeinsam mit aller dieser Expertise lösen. Und wir können das auch, weil wir uns gegenseitig bestärken. Wir sind nicht isoliert, wir sind gemeinsam.
Ah, wow, das finde ich schön, wie du das gesagt hast. Also, dass du auch das Wort Gestaltung wählst, tut totally Bauhaus. Und ja, dieses Gemeinschaftliche, dass man zusammen das erreichen kann, zusammen das schaffen, finde ich toll.
Wie komme ich aber dahin? Der Mensch lernt, indem er Erfahrungen macht. Wieder und wieder und wieder. Das heißt, ich muss Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Also lernen, wenn ich etwas tue, verändert sich etwas in der Welt. Und der ganz praktische Ansatz, den ich gewählt habe für meinen kleinen Ausschnitt der Welt, den ich betrachte, das sind im Moment vor allem weiterführende Schulen. Und zwar alle, also keine nicht besondere, auch nicht besonders reiche oder sonst was, sondern alle. Und mit meinem Projekt Aula schaffe ich für SchülerInnen die Möglichkeit, dass ich mit Hilfe einer Online-Plattform alle SchülerInnen an einer Schule verbindlich beteiligen können an ganz grundlegenden Dingen, wie zum Beispiel der Hausordnung, Veranstaltungen. Die können ganz, ganz viel verändern. Sagen, hier passt mir etwas nicht oder ich habe eine Idee. Und sie haben auch das Recht dazu, das bekommen sie von der Schulkonferenz. Und wir liefern dazu auch Materialien, um das alles didaktisch zu begleiten. Das heißt, dass die lernen, was ist Minderheitenschutz, wie argumentiere ich, wie mache ich Kompromisse. Demokratie bedeutet Arbeit, sowas lernen wir da auch. Es ist kein Wunschkonzert, wenn die eine Mehrheit gefunden haben, sind sie immer noch umsetzungsverpflichtet. Und wir haben das System sehr, sehr ressourcensparend gestaltet, weil Schulen sehr wenig Zeit haben, sehr wenig Räume. Aber damit es wirklich an allen Schulen funktionieren kann. Und es ist alles Open Source, es ist offen, kostenlos benutzbar. Wir bieten aber auch Begleitung an und Hosting, es eben zugänglich zu machen. Meine Hoffnung ist, dass das eines von vielen Projekten wird, die alle Kinder erreichen, also nicht nur die üblichen Verdächtigen, die sich irgendwo freiwillig melden, ne, wenn, bei irgendwelchen Fördersachen. Sondern gerade die, die glauben, dass sie nichts zu melden haben. Gerade die, die wie ich, ich bin als Immigrantin nach Deutschland gekommen. Ich habe nicht gedacht, dass meine Meinung irgendjemanden interessiert. Und diese Leute möchte ich erreichen. Und natürlich ist das ein zutiefst politischer Akt. Er ist zutiefst pro-demokratisch. So würde ich mich auch politisch beschreiben. Und das ist aber auch notwendig. Die Schule hat auch diesen Auftrag. Die sagt ja selbst, wir haben den Auftrag, mündige Bürgerinnen und Bürger zu fördern, zu erziehen und für die Demokratie einzustehen. Und davon brauchen wir mehr. Und ich versuche, damit einen Beitrag zu leisten. Aber je mehr ich recherchiert habe in den letzten 10 Jahren, in denen ich das jetzt schon mache, desto mehr habe ich gemerkt, wie viele Vorgänge ich eigentlich schon habe und vor wie langer Zeit Leute eigentlich genau die gleichen Gedanken sich gemacht haben.
Ja, das verstehe ich gut. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, finde ich.
Ja.
Und spannend finde ich eben auch, dass Digitalisierung da so eine große Rolle spielt. Also ohne diese neuen technologischen Möglichkeiten sozusagen, ohne das Digitale, würde das Ganze ja gar nicht so gut funktionieren. Also so gemeinschaftlich und eben auch so basisdemokratisch, also vom politischen Aspekt her.
Ja, das.
Also das finde ich schon sehr interessant. Also wie man eben im Digitalen auch auf Augenhöhe zusammenkommen kann, wie man anders kommunizieren kann und eben sich dann auch tatsächlich politisch organisieren kann.
Das ist einer der vielen Vorteile. Oder wenn wir SchülerInnen haben, die Deutsch als Fremdsprache sprechen, die dann den Raum und die Zeit haben, sich in Ruhe zu äußern. Aber auch ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel, Ich habe früher gar nicht die ganze Schule in Diskussion miteinander bringen können. Also rein praktisch nicht. Wie oft habe ich denn die Möglichkeit, alle Schüler in der physischen Aula zu versammeln? Das geht ja gar nicht. Das heißt, wir haben eigentlich mit der Digitalisierung auch ganz neue Möglichkeiten, Demokratie zu gestalten. Und ich arbeite jetzt in den kleinen Räumen. Ich glaube fest daran, dass man Demokratie nicht da retten kann, nicht auf europäischer Ebene, nicht auf deutscher Ebene. Die können zwar sehr, sehr viel dafür machen, die können Gesetzgebung dafür machen, dass das fördert, aber ich glaube, Demokratie keimt in diesen kleinen Räumen, in der Kita, in der Familie, in der Kommune, im Verein und eben in der Schule. Und deswegen möchte ich Räume gestalten, in denen Jugendliche sich ausprobieren können, sich einbringen können und dann die Ergebnisse dieses Einbringens aber auch sehr direkt sehen, weil genau diese Feedback-Schleife etwas ist, das einen ermutigt, dann auch weiterzumachen.
Ja, eben, weil es so ist, wie du sagst. Also man braucht dann die Selbstwirksamkeit, man braucht die Erfahrung, dass es möglich ist, dass man sozusagen was wirklich erreichen kann, was verändern kann. Also,
ja.
Ja, also das ist so kreativ, ganz spannend. Also ich finde es auch interessant, weil es ja sozusagen nicht nur um Politik geht, also nicht nur in Anführungsstrichen, sondern da werden eben so viele Dinge zusammengebracht, die förderlich sind. Die Möglichkeit, sich auszudrücken, also auch verbal sich einfach auszudrücken. Und vor allen Dingen dann natürlich auch die Idee, dass man als Gemeinschaft was erreichen kann, dass man als Gemeinschaft zusammenkommt und nicht irgendwie nur so vereinzelt vor sich da irgendwie rumwurschtelt.
Es ist völlig untrennbar. Zum Beispiel lernen die Kinder eben auch eigene Bedürfnisse zu formulieren. Und das ist nicht nur politisch super wichtig, das ist auch für die Gestaltung ihrer Familie, ihres Freundeskreises super wichtig.
Ja, soziale Kompetenz.
Genau.
Und seid ihr dann als Verein organisiert oder?
Fast. Ja, 2014 haben wir das ins Leben gerufen, damals unter Politik Digital e.V. Heute sind wir eine eigenständige, gemeinnützige GmbH. Und wir finanzieren uns sehr, sehr stark aus Spenden und aus öffentlichen Geldern. Infos dazu kann man übrigens auf aula.de finden. Und wir freuen uns auch immer über Hilfe und über Leute, die wir ausbilden können. Wir bilden im Moment Multiplikatoren aus, weil wir sind in dem Projekt zu viert. Und es ist ein winziges, wir sind eigentlich sehr, sehr winzig für das, was wir machen, weil wir bundesweit arbeiten mit ganz vielen Schulen. Wir suchen immer regionale PartnerInnen, die uns bei der Umsetzung helfen. Das heißt, auch schon im Aufbau unserer Organisation leben wir dieses Dezentrale, die Teilhabe von LehrerInnen und Lehrern, von anderen Professionellen, die an Schulen gehen, dort helfen. Und die Kinder bestimmen auch das Projekt vor Ort mit. Also es ist ein sehr stark SchülerInnen getragenes Projekt.
Ja, und also wie läuft es jetzt bisher so?
Es läuft meistens ziemlich gut, ja. Also wir haben zumindest gefunden, dass es so wirkt, wie es soll. Es steigert tatsächlich die Selbstwirksamkeit von Kindern, es steigert die Eigenständigkeit, es steigert den sozialen Zusammenhalt, besonders zwischen den Ältesten und den Jüngsten. Und es hilft bei verschiedenen Kompetenzen aus den Bereichen Deutsch und Demokratie und Medienkompetenzen. Also es ist, alles in allem begegne ich auch nur positivem oder ganz, ganz viel positivem Feedback. Es gibt natürlich Probleme an Schulen, die auch so ein bisschen mit den strukturellen Problemen an Schulen nochmal zusammenhängen. Und wir verbessern immer wieder die Software. Wir begleiten die mithilfe unserer SchülerInnen und LehrerInnen. Das heißt, die gestalten sogar die Software, mit der sie arbeiten. Einer unserer Schüler arbeitet sogar für uns und ist bei uns angestellt.
Ziemlich cool.
Das ist ziemlich cool. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also ich begegne sehr, sehr viel positiven Feedback und Ermunterung und geil. Und warum gibt es das nicht öfter und mehr? Aber bisher wenig struktureller Unterstützung. Das heißt, wir sind halt immer noch als NGO auf uns selbst gestellt. Und das gilt leider für ganz viele NGOs in Deutschland, die sich gegen rechts engagieren, die Leuten helfen, die Behinderten helfen und die gerade an Schulen arbeiten. Da ist immer noch sehr viel Wildwuchs, wo wir eigentlich staatliche Aufgaben übernehmen und sehr prekär arbeiten. Ne? Aber das ist trotzdem, glaube ich, eine Arbeit, die sich wahnsinnig lohnt und unfassbar notwendig ist, gerade wenn die Zeiten schwierig werden wie jetzt.
Ja, das stimmt total. Also wirklich ein tolles Projekt und passt auch irgendwie zum Bauhaus, oder?
Ja.
Vor allem mit dem ganzen Gestaltungsthema, also dass die SchülerInnen selbst gestalten dürfen, ihre gesamte Umwelt, das interessiert mich natürlich besonders. Vor allen Dingen, ich bin ja eine alte Architektur-Ische sozusagen, da frage ich mich auch, können die SchülerInnen die Räume gestalten?
zwei Aspekte. Also es gibt absolut Raumgestaltung. Sie dürfen Räume gestalten im Rahmen dessen, wie der Vertrag das erlaubt. Sie schließen einen Vertrag mit der Schulkonferenz. Viele Schulgebäude dürfen gar nicht von den Leuten an der Schule gestaltet werden, sondern gehören dem Schulträger. Das ist meistens die Kommune. Das dürfen sie natürlich nicht gestalten, nicht frei, sondern sie müssen an die Kommune sozusagen dann Anträge stellen, was ätzend ist. Es ist super ätzend, wenn man in einem Raum lebt und arbeitet, der einem nicht selbst gehört, den man nicht selbst so ausstatten kann, wie man möchte. Das Zweite ist, wir haben gemerkt, dass es unter SchülerInnen so etwas wie eine erlernte Hilflosigkeit gibt. Wenn ich sie frage, ganz am Anfang des Projekts, ich komme an die Schule und ich sage, stellt euch vor, ihr könntet alles an dieser Schule ändern. Geld spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle, Gesetze spielen keine Rolle. Lasst eurer Fantasie freien Raum, damit das hier so ein richtig utopischer Raum wird, wie ihr gerne zur Schule geht. Was würdet ihr verändern? Und in Klasse 5 kommen dann noch so ein paar Ideen und ab den älteren Klassen wird es dann sehr still und dann kommt manchmal so ein, vielleicht mehr Klopapier auf den Toiletten. Die Ideen werden immer kleiner und vorsichtiger und am Ende sind gar keine mehr übrig. Und das ist natürlich eine Anpassungshaltung. Also das machen die SchülerInnen, weil sie das brauchen. Das funktioniert für sie. Sie passen sich an ein System, in dem sie wenig gestalten können. Und um Frust zu vermeiden, entwickeln sie gar nicht erst den Wunsch zu gestalten. Und um diese erlernte Hilflosigkeit zu überwinden, um überhaupt erst den Kopf für Ideen wieder frei zu machen, hilft es enorm, wenn wir künstlerisch arbeiten. Wir haben also Erfahrungen damit, wenn man zum Beispiel mit denen auf den Spielplatz geht und dort die Spielplatzgegenstände so Christo-artig verpackt, dann dann nochmal nach einer utopischen Schule fragt, dann kommen völlig andere Ideen, weil Kunst diesen Muskel aktiviert, diesen Was-wäre-wenn-Muskel.
Ja, total schön, oh Mann. Das ist halt dann das Faszinierende, was Kunst mit dem Hirn so machen kann.
Ja.
Und dann geht es eben nicht nur um Formen und Farben, sondern darum, dass man Zusammenhänge versteht und wahrnimmt und dann eben kreative Lösungen findet.
Ich finde generell, da wir hier in einem künstlerischen Raum sind, es wird ja immer gesagt, dass jetzt für die Zukunft STEM-Fächer ganz, ganz wichtig sind. Also dass Mathematik und Technik und IT und Naturwissenschaften super wichtig sind. Und ich stimme dem nicht zu, weil ich glaube, wo die Reise hingeht, ist, dass Automatisierung alle Aufgaben übernehmen wird, die automatisierbar sind. Und dann ist die Frage, was ist nicht automatisierbar? Und das ist natürlich die Zielsetzung und die Gestaltung dieser Automatisierungsprozesse. Und dafür müssen wir das tun können, was Maschinen nicht tun können. Nämlich uns fragen, was wollen wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Wer sind die anderen? Was wollen wir?
Ja, was ist eigentlich das Menschliche?
Ja, also wozu? Wozu machen wir eigentlich Dinge? Und das ist etwas, das ich in Naturwissenschaften, diese Art zu denken, fördere ich dort nicht. Nichts gegen Naturwissenschaften, auch wichtig, auch Mathematik, super wichtig. Informatik, ich bin ein altes Script-Kiddie, ich habe mit 12 programmieren gelernt, super wichtig. Aber die absolut notwendige Entwicklung für das, was später auch auf dem Arbeitsmarkt sehr zentral wird, die Kreativität, das Hinterfragen, das sehr intentionale Handeln im Sinne von Hannah Arendt, Handeln im Gegensatz zu Arbeiten, das lerne ich tatsächlich eher in den musischen Fächern.
Tatsächlich gab es schon in den 1920ern einen ähnlichen Diskurs. Schon damals ging es um Automatisierung, um Mechanisierung, um neue Maschinen und die Frage, wo der Mensch darin seinen Platz finden sollte. Und was eigentlich das genuin Menschliche ausmachte. Doch zurück zum Herbst 1930 am Bauhaus. Dort hatten sich inzwischen verschiedene politische und auch unpolitische Lager gebildet. Die Stimmung war unruhig. Ein Student schreibt dazu, um die innere Struktur des Hauses tobt ein Kampf. Die Versuche von Ludwig Mies van der Rohe, die Politik vom Bauhaus fernzuhalten, fruchteten offensichtlich nicht. Und der berühmte Gemeinschaftsgeist der Schule hatte inzwischen ziemlich gelitten. Dabei hatte Hannes Meyer in seiner Amtszeit noch proklamiert, jeder Schüler soll dienendes Mitglied einer Symbiose sein.
Dienend finde ich nicht schön als Wort.
Ja, das kann ich irgendwie gut verstehen.
Aber es kann überhaupt nichts Unpolitisches geben. Wenn ich sage, ich bin 1930 hauptsächlich mit Wandern befasst, dann ist das natürlich auch trotzdem politisch, weil ich in der gleichen Zeit zulasse, dass Nazis an die Macht kommen.
Naja, also Mises ist ja auch irgendwie gescheitert dann mit seinem Versuch, unpolitisch zu sein. Am Bauhaus gab es inzwischen rechte und linke Lager und ansonsten hat es übelst gebrodelt in der Politik.
Ja, mein Opa hat immer gesagt, wenn du dich nicht um die Politik kümmerst, kümmert sich die Politik irgendwann um dich.
Oh Mann, ja. Ja, das passt irgendwie ganz gut dazu. Und halt gerade in solchen Zeiten.
Genau, genau. Also im Wesentlichen, es gibt nichts Unpolitisches, gerade in Zeiten, in denen Faschismus sich regt. Wenn ich nichts tue, dann helfe ich dem Faschismus. Mhm. Das muss ich so radikal formulieren. Und das ist auch, glaube ich, etwas, das hier passiert ist. Hier war jemand, der politisch war. Und wir können absolut diskutieren, ne? Wie sehr musste er seine Kollegen mitnehmen? Mhm. Wie explizit ökonomisch musste er sein? Wie sehr hatte er das Recht, künstlerische Strömungen, Verzierungen und Form zu unterdrücken zugunsten seiner politischen Ideologie? Aber auf der anderen Seite war es jemand, der auch gegen den Nationalsozialismus nun mal stand und der ein anderes Angebot gemacht hat. Und so jemanden aus der Position zu kicken, ist natürlich auch ein Teil von dem, was den Aufstieg des Nationalsozialismus ermöglicht hat. Ne, alle diese Personen mussten aus diesen Posten raus und das ist dann auch in der Zeit passiert. Und ich glaube, wir können so, so viel aus dieser Geschichte lernen für heute. Ja. Ich finde es nicht falsch, dass es heutzutage Extreme gibt, weil wir auch jetzt merken, viel von dem, was wir tun, gerade ökonomisch betrachtet, wir setzen auf unendliches Wachstum in einer Welt mit endlichen Ressourcen. Das kann mit dieser Formel nicht funktionieren.
Ja.
Wir sehen auch, dass eine Regierung, die sagt, es ist im Prinzip alles okay und wir machen hier nur Kosmetisches, aber im Wesentlichen lassen wir alles so weiterlaufen. Wir laufen in ein paar ziemlich offensichtliche Sackgassen. Und an der Stelle Stimmen in der Gesellschaft zuzulassen, die sagen, so geht das aber nicht, finde ich absolut richtig und gut. Stimmen in der Gesellschaft zuzulassen, die sagen, ja, das ist alles blöd und wir sollten es denen da oben mal richtig zeigen oder ein paar Minderheiten vertreiben, dann wird alles besser. Nein, weil wir wissen, dass das zu Gewalt führt. Wir wissen, dass das zu Unterdrückung führt. Wir wissen, wohin es führt und wir dürfen es diesmal nicht beobachten.
Im September 1930 erzielte die Nationalsozialistische Partei bei den Reichstagswahlen unerwarteterweise einen großen Erfolg und wurde zweitstärkste Kraft. Die Zahl ihrer Sitze stieg von zuvor 12 auf 107 an. Für das Bauhaus hieß das immer mehr Angriffe von rechts und eine steigende Angst um die Existenz der Schule, die sich bald bestätigen sollte. Doch ganz so weit sind wir noch nicht. In der nächsten Folge befassen wir uns noch einmal mit Architektur, genauer mit Architektur und Psychologie. Die Entwürfe und Vorstellungen der Moderne waren teilweise so utopisch und radikal. Welche Auswirkungen hat das auf die Psyche der Menschen, die in diesen Häusern wohnen? Darüber spreche ich beim nächsten Mal mit der Architekturpsychologin Tanja Vollmer. Sie hat eine sehr spannende Studie zu den psychologischen Bedürfnissen in modernen Wohnsiedlungen durchgeführt, die viele Fragen beantwortet. Also, stay tuned! Und jetzt ganz am Ende noch das Schlusswort von Marina Weißband.
Ich weiß nicht, wie viel wir in den letzten 100 Jahren gelernt haben, weil die Mechanismen funktionieren immer noch sehr, sehr ähnlich. Aber wir haben immer noch die Chance. Ja, wir haben immer noch die Chance zu lernen. Wir können.
Wir können.
Und wir können nicht nur lernen.
Ja.
Wir können auch unseren Mitmenschen zum Lernen anregen, wir können die Augen öffnen, wir können erzählen, diese Geschichten erzählen, die Geschichten der ersten Demokratinnen erzählen, die Geschichten großer KünstlerInnen erkennen, die ihren Gestaltungswillen gebraucht haben, nicht nur um ein Stück Material zu gestalten oder ein Gebäude, sondern eben auch die Gesellschaft und uns gegenseitig daran ermutigen. Und das ist, finde ich, eine schöne Aufgabe für heute.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.